This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 17. August um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die es schon immer im Doppelpack gibt, Doppelpass und R, hier beim Bermudafunk. Ich freue mich ganz besonders, unsere Studiogäste vorstellen zu dürfen. Sie sind mal wieder da und zwar zusammen einmal Nico Segert und einmal Marcel. Hallo Nico, hallo Cello.
Servus, guten Abend.
Servus.
So, nach meiner kurzen Vorrede hat sich doch hoffentlich der Nennert eine erste Frage einfallen lassen.
Natürlich, Paul. Ja, erstmal willkommen ihr beiden. Genau, ihr seid ja, glaube ich, Premierengäste hier, relativ neu auf dem Waldhof. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, was ihr vorher gemacht habt, etc.
Wie gefällt euch die Stadt und so?
Habt ihr schon eine Wohnung? Okay, ich denke, das können wir überspringen bei euch beiden.
Ich hätte es jetzt durchgezogen, ne?
Dann stell du mal den Nico vor.
Wer ist das denn überhaupt?
Ja, also hier links von mir sitzt der Nico Segert, 27 Jahre alt, Blondschopf, der Bessere Zwilling. Und ja, ich glaube, du hast dich mittlerweile in Mannheim ein bisschen eingelebt, oder? Kennst das ein oder andere Eck, auch wo man essen gehen kann. Ist ganz in Ordnung, oder?
Ja, ich bin frisch aus Kaiserslautern hergezogen. Also jetzt ist ganz angenehm hier. Echt? Nee, Spaß. Mannheim natürlich, Heimatstadt, fühle mich ja wohl. Weiß auch jeder und gilt auch für den Marcel, wenn ich ihn jetzt auch kurz vorstellen klar. soll. Kämpfernatur, Waldhöfer durch und durch und glaube, damit kann sich auch jeder identifizieren und er selbst auch.
Dann vielen Dank erstmal für diese Vorstellung. Kommen wir mal auf letztes Spiel zurück. Sonntag daheim 1-1 gegen Würzburg. Ein kurzes Fazit mal zuerst von dir, Marcel. Wie zufrieden warst du mit dem Spiel und mit dem Ergebnis am Ende?
Ich denke, erste Halbzeit war nicht ganz so unser Ding. Hat uns ein bisschen die offensive Wucht gefehlt. Natürlich auch die Temperaturen, die wirklich das erschwert haben. Das Gegentor hat natürlich der Taktik von Würzburg extrem in die Karten gespielt. Und dass wir dann die aktivere Mannschaft sein müssen, um da den Rückstand aufzuholen, ist natürlich anstrengend bei den Witterungsbedingungen. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, dass wir wollten, dass wir nach vorne agieren wollten und haben dann auch echt ein paar richtig dicke Chancen gehabt. Und im Nachhinein muss man dann auch sagen, ist ein 1-1 eher zu wenig und verlorene 2 Punkte.
Würdest du schon auch sagen, genau.
Definitiv, also, ja.
Ja. Hast du es gesehen, Nico, was im Stadion?
Nur die erste Halbzeit, aber zu Hause, weil wir haben uns dann auch getroffen. Wir hatten dann das letzte Testspiel vom Rundenstart jetzt am Sonntag. Deswegen habe ich nur die erste Halbzeit gesehen.
Okay, und achso, dann hast du jetzt nur die erste Halbzeit gesehen und so, okay, ja.
Also ich habe dann die Highlights und die Chancen in der zweiten Halbzeit gesehen und habe dann natürlich auch abends noch mit Marcel gesprochen und denke, dass du da auch dann vielleicht 2 Punkte verloren hast im Endeffekt, wenn du es dann so betrachtest nach 90 Minuten. Erste Halbzeit fand ich jetzt nicht so gut, aber dann zweite Halbzeit nach den Chancen musst du es eigentlich ziehen, das Spiel.
Ja.
Ja, das geht. Kommen wir mal auf den Gegentreffer. Ich glaube, das war dein Mann, Cello. Der ist erstmal ein Riese. Ich glaube, der hat sich irgendwie kurz vor der Ausführung des Eckballs, hat er irgendwie einen halben Meter sich abgesetzt von dir. Wärst du jetzt an ihn dran geblieben, kann man das verteidigen gegen den? Also der ist ja deutlich größer, glaube ich, als du. Oder ist das einfach generell schwer gegen so jemanden, auch wenn man am Mann dran ist, irgendwie ein Kopfball-Duell zu gewinnen?
Grundsätzlich ist es natürlich schwieriger. Gegen so große Spieler, der ist ja an die 2 Meter und Fakt ist, dass das eine sehr überraschende und einstudierte Variante von denen war, weil jeder mit oder wir haben alle damit gerechnet, dass der Ball auf den ersten Pfosten kommt, wo der Pult gebildet wurde. Hat natürlich aus deren Sicht überragend geklappt. Im Rückwärtslaufen ist es dann schwer hochzukommen noch. Haben sie gut gemacht, im Endeffekt gutes Standardtor.
Aber eigentlich war es ja auch das Einzige, was sie gut gemacht haben, oder? Also ich meine, sie haben das Ding gemacht und waren dann halt hinten drin.
Und dann, hinten drin und verwalten, richtig. Und das ist halt genau bei den Temperaturen und ist es dann halt einfach perfekt gelaufen für die und hat den komplett in die Karten gespielt.
Okay. Ist es so ein bisschen auch so, wenn man jetzt mal, vielleicht das erste Spiel gegen Magdeburg, das war, glaube ich, vielleicht schon auch verdient, aber dann auch schon gegen Dortmund ein bisschen Pech gehabt und so jetzt gegen Würzburg auch nicht ganz geklappt. Was fehlt denn uns jetzt? Noch ist es das einfach bisher das fehlende Glück oder an was fehlt's?
Glück ist immer so weit hergeholt. Ne? Ich denke auf jeden Fall, dass wir in Dortmund den Elfmeter bekommen müssen. Jetzt auch beim letzten Spiel gegen Würzburg war ganz am Ende noch eine Situation, wo Jesper gezogen wird, was aus meiner Sicht auch ein klarer Elfmeter ist. Das wurde gar nicht so veranschaulicht. Im Endeffekt müssen wir uns ankreiden, dass wir unsere Chancen halt nicht zumindest halbwegs nutzen, weil wir hatten da etliche. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Punkteausbeute. So stehen wir jetzt mit 2 Punkten da, was, glaube ich, nicht dem entspricht oder unseren Leistungen entspricht.
Wie bist du generell bisher zufrieden mit der Spielweise von uns in den ersten drei Spielen? So ein erstes kleines Zwischenfazit vielleicht?
Ich glaube, da war von allem was dabei. Also wir haben gegen Magdeburg, denke ich, mit den schwierigsten Auftaktgegner erwischt. Einfach weil es eine eingespielte und einfach auch eine sehr starke Mannschaft ist. Das hat man auch nochmal im Pokal gegen St. Pauli gesehen. Gerade mit den, ich glaube, 45 Torchancen oder Torschüsse, die sie hatten. Echt? Das war ja Rekord im DFB-Pokal.
Haben die gewonnen oder ich weiß
nicht? Nee, die haben verloren.
Aber okay.
Da haben sie die Chancen dann nicht so reingemacht. Nee. Ne? Ich denke, das erste Spiel war da schon eher schwächer von uns. Da sind wir nicht so auf unsere PS gekommen. Aber gerade dann Dortmund war schon ein ganz anderes Gesicht. Und verlierst durch einen Sonntags-, beziehungsweise kriegst einen Sonntagsschuss, machst dann noch das 1-1, aber war mehr drin. Und dann hattest du natürlich mit Frankfurt ein grandioses Spiel, wo wirklich alles gepasst hat, wo du echt sagen kannst, ey, das war 10 von 10. Und jetzt halt auch gegen Würzburg, denke ich mal, zwei Gesichter gezeigt. Im Endeffekt wissen wir jetzt, was in uns steckt, wenn wir an die 100% kommen. Und daran müssen wir uns dann auch immer messen lassen. Er ist auch unser Anspruch. Und jetzt schauen wir natürlich, dass wir in die Punkte kommen.
Und das würde ich auch so, glaube ich, unterschreiben. Und jetzt bist du ja Defensivspieler. Wie ist es bisher so? Wie gefällt dir bisher die Defensivleistung unserer Mannschaft?
Ja, ich denke, dass wir grundsätzlich aus dem Spiel heraus nahezu gar nichts zugelassen haben jetzt in den vergangenen Spielen. Ich klammer jetzt mal Magdeburg aus. Ja. Dortmund, wie gesagt, war der eine Schuss. Frankfurt eine Halbchance durch den Kopfball. Und jetzt auch das Standardtor gegen Würzburg. Im Endeffekt dann vergleichsweise zu den Gegentoren eigentlich keine Chancen zugelassen.
Du hattest gesagt, gell, wir sind die Mannschaft mit den wenigsten, die
Chancen zulässt aus dem Spiel heraus, ja. Und wenn ich da andere Highlights sehe, also von den anderen Mannschaften, ich meine, man beschäftigt sich dann auch mit den Konkurrenten in der Liga, dann glaube ich, wird da schon einiges zugelassen. Unser Ziel ist es natürlich, dass wir die Gegentore noch weiter minimieren. Das heißt, es geht immer noch besser und wir wollen uns da immer steigern. Und dementsprechend haben wir dann einen Auftrag in Köln.
Okay, da sind wir gespannt. Nico, du bist ja auch Co-Trainer bei der U23. Jetzt hat dein Bruder schon angesprochen mit den vielen Chancen, die wir eigentlich haben. Das hat sich, glaube ich, auch schon letzte Saison so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison gezogen, dass wir einen sehr, sehr viel Aufwand haben mit vielen Chancen, aber die nicht gemacht haben. Also, siehst du das genauso und kann man sowas trainieren? Ist das dann vielleicht dann doch auch fehlende Klasse? Also wie kann man das einordnen, so als für einen neutralen Fan oder einen Fan, der sich das sowas eigentlich nicht erklären kann?
Grundsätzlich muss man das ja erstmal positiv sehen, dass man sich diese Chancen überhaupt erarbeitet. Dann denke ich, das ist sehr viel. Ich war in meiner Jugendzeit oft meistens Stürmer oder hängende Spitze offensiv. Und da muss ich aus eigener Erfahrung auch sagen, es hat eigentlich sehr viel mit Selbstvertrauen und Abläufen zu tun. Und wenn man da irgendwie da vielleicht nach dem Training noch viel arbeitet oder die Trainer dann nochmal mit den Stürmern die zur Seite zieht und vielleicht dann auch, wenn es mal nicht so läuft, einfachere Ziele gibt oder vielleicht auch mal ohne Torwart, um einfach da Step by Step wieder das Selbstvertrauen aufzutanken, dass das auch gut tut. Und vielleicht auch aus geringerer Distanz schießen im Training, damit man einfach da mehr Tor oder mehr die Quote erhöht, dass man dann im Spiel mehr Selbstvertrauen hat. Da kann man arbeiten, aber ansonsten denke ich, dass es sehr viel auch psychologisch ist. Dann, man sagt ja mal, wenn der Knoten da mal geplatzt ist. Aber ich habe das auch so gesehen, dass da vielleicht das ein oder andere Tor mehr hätte rausspringen können, auch letztes Jahr.
Ja, definitiv.
Genau. Jetzt schreibt hier extrem dicker Oberarm, schreibt, wie sieht denn deine Rolle mittlerweile im Verein aus, Nico?
Ich bin jetzt offiziell seit 1.7. wieder beim SVW unter Vertrag. Ich bin beim Oskar Korocan und Richard Wegmann als spielender Co-Trainer noch jetzt zum Trainerteam dazu gestoßen. habe jetzt im Sommer meine B-Lizenz gemacht, also meinen Trainerschein in Schöneck, und möchte jetzt da erste Erfahrung sammeln, auch vom Oscar vor allem auch lernen, der ja Fußballlehrer ist, wo ich dann mir das ein oder andere aneignen kann und abschauen kann. Kann zusätzlich den jungen Spielern helfen auf dem Platz, kann auch auf ansprechendem Niveau für den Walter Fußball spielen. Und das ist jetzt so erstes in der U23 meine Aufgabe. Und dazu bin ich im Nachwuchsleistungszentrum als Scout tätig. Da habe ich den Aufbaubereich für mich, das ist U12 bis U14, was ich auch ganz interessant finde, weil das die Zeit ist, wo dann die Talente zu den Stützpunkten gehen, zur badischen Auswahl, und dann meistens so die größeren Vereine dann zugreifen wie KSC Hoffenheim, und dass man dann gerade vielleicht hier in dem Raum Mannheim hier die Jungs bei sich hält und die nicht irgendwo anders hinfahren müssen. Und da bin ich dann noch zusätzlich am Samstag, wir spielen meistens sonntags, dann unterwegs und gucken mir dann in der Altersklasse Spiele an.
Ah, okay. Also das ist genau deine Aufgabe. Du bleibst dann hier, also du guckst hier in der Umgebung, Mannheim plus Umgebung oder so.
Genau.
Und schaust, ja.
Dann, ich war jetzt zuletzt in Ketsch, dann war ich auch mal bei den Hevel. bin ich hier so unterwegs. Mhm. Und wir haben dann ein größeres Team, das ist jetzt seit dieser Saison. Und jeder hat so seine Altersbereiche und tauschen uns da auch wöchentlich aus und sind da alle vernetzt. Und wenn dann der eine oder andere Gute dabei ist, der aufgefallen ist, wird er dann mal eingeladen zum Probetraining, oder wir machen ein Testspiel gegen den Verein aus, und ist ganz interessant. Und ich finde es auch gut, dass der Waldhof da jetzt da was macht, dass da die Jugend auch wieder mehr gefördert wird.
Die sind wie alt, 12 bis 14 hast du gesagt?
Genau, ich bin für U12 bis U14 zuständig. Mhm.
Okay, und wie fällt einem so ein Spieler auf? Also was muss der praktisch in dem Alter mitbringen, dass du sagen würdest, okay, aus dem kann später vielleicht was werden?
Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir dann auch am Anfang gestellt, weil so den Jugendfußball in der Altersklasse habe ich jetzt auch länger nicht gesehen, war dann auch eher so, auf was gucke ich da? Mhm. Klar, es gibt immer so diesen Ausnahmespieler, so diesen klassischen Zehner, der da irgendwie alle in dem Alter auseinander nimmt. Mhm. Der fällt dann jedem auf. Mhm. Aber ich finde auch vor allem dann zum Beispiel bei Abwehrspielern, dass du einfach siehst, okay, die spielen ja meistens auf Kleinfeld noch, also U14 nicht, aber die Jüngeren, siehst du, ob er ein gutes Zweikampfverhalten hat, ob er da unbedingt das Tor verteidigen will. Das siehst du einfach sehr selten heutzutage, dass da einer so eine Mentalität hat. Sowas ist dann auch gut. Die technischen Dinge kann man im U12-Alter auch noch beibringen. Mhm. Deswegen kannst du da was sehen, oder bei Torhütern, ob die da auch eine gute Ausstrahlung haben, ob die mitspielen, ob die am Ball gut sind. Und da kannst du schon viel noch schauen, finde ich. Mhm. Ansonsten achte ich auch persönlich jetzt, was mir auch wichtig ist, dass welche auch im Team fähig sind zu spielen, dass, ob sie sich dann mitfreuen oder ob das Alleingänger gefühlt sind, so, weil die brauchst du dann auch nicht im Team. Mhm. Oder ob sie auch die Waldhof-Tugenden haben, ob sie da auch kämpfen und immer gewinnen wollen und Gas geben oder so. Auf so Sachen gucke ich dann. Und dann müssen die Trainer im Probetraining beurteilen, ob es dann für die reicht oder nicht.
Mhm. Ja. Also habt ihr schon vorher, ihr seid noch, mit wem machst du das noch? Also die anderen machen es in anderen Jahrgängen, aber wer ist das noch?
Genau, zum Beispiel U19 bis U23 macht der Serkan Sicerli, der war ja auch mal U19-Trainer hier. Mhm. Fisnik Miftari, der auch mal bei der ersten gespielt hat, damals. Ja. Der macht U15 bis U17, ich mache dann U12, U14, genau das, um jetzt einige zu nennen.
Okay, und ihr trefft euch dann, du hast gesagt, wöchentlich, ne?
Genau, oder? Wir haben dienstags unser Meeting, der Timo Herr koordiniert das, der Simon Lander, der ja auch bei Anpfiff ins Leben da der Koordinator ist, ist dann auch öfters dabei, oder Michael Weber, der jetzt auch, ich glaube, U12 bis U15 Koordinator ist. Und dann tauscht man sich einfach aus, hey, wer ist dir aufgefallen? Der kennt dann vielleicht auch wieder den, oder kennt jemanden, wie man dann vielleicht die Person ansprechen könnte über Kontakte. Mhm. Oder weiß dann wieder mehr, einfach, dass dann ein Austausch stattfindet. Und genau, ich war dann auch öfters beim Training von den Jungs, einfach um zu beurteilen zu können, ob die dann noch besser sind als unsere Jungs, weil sonst brauchst du die ja nicht holen. Mhm. Da muss man dann schon up to date sein, aber da machen wir jetzt dann auch seit dem 1.7. Relativ viel.
Okay, und baut ihr dann sozusagen wie so eine Art Kriterienkatalog auf, okay, was muss ein Spieler mitbringen oder, also so genau, wie kann ich mir das so konkret irgendwie vorstellen, was ihr da besprecht? Also klar, ihr besprecht, okay, wen habt ihr gesehen, wer hat euch gefallen und so weiter, aber so viel kann man ja da jetzt vielleicht auch, ja.
Nee, es ist so, dass wir am Anfang besprochen haben, auf was wir achten möchten. Mhm. Und dann unterscheidet sich das aber nochmal von den Jahrgängen. Also ich halte jetzt wenig davon, bei einem 10-Jährigen oder so zu sagen, ey, der ist körperlich nicht so weit, den können wir nicht nehmen. Das musst du vielleicht bei einem U19, U17-Spieler dann da eher drauf gucken. Deswegen unterscheiden sich von den Altersklassen auch nochmal die Kriterien. Aber es gibt für die jeweiligen Stufen dann schon Anforderungen, wo dann auch bewertet werden und dann in eine Datenbank eingepflegt werden.
Okay. Ja, habt ihr da so?
Genau, das verwaltet der Timo. Ja. Der macht es dann alles.
Weißt du zufällig jetzt, wie das andere Vereine machen? Also was ich jetzt mal so dumm gefragt, aber wie macht das so Barcelona oder auf was für Kriterien kann man da?
Ja, ich habe da jetzt nicht gearbeitet. Oder
ja, schon klar.
Ich kenne da jetzt keinen, aber ich gehe mal davon aus, dass dass die auch, ich weiß jetzt zufällig, dass Mainz, die haben auch eine Datenbank, aber die haben was anderes wie wir.
Ja.
Die werden alle ihre Datenbank haben und auch ihre eigenen Kriterien.
Ja.
Denk mal, Barcelona wird dann nur auf vielleicht athletisch fast außen vor lassen und nur auf spielerische Qualitäten.
Ja, genau, das ist sowas.
Und, wollte ich mal. So die Xavi Iniestas und so. Und da werden dann wahrscheinlich englische Vereine wieder andere.
Also so sehr anfangen. Individuell einfach.
Genau, aber ich denke schon, dass jeder Verein, wenn sie scouten, wird ja wahrscheinlich jeder professionelle Verein machen, schon da ihre eigenen Kriterien hat, was dann vielleicht auf das Land oder auf das Umfeld dann zuspricht oder zupasst.
Und in die Datenbank, dass ich so ein bisschen detailliert frage, weil das interessiert mich, also was tragt ihr dann konkret ein? Also so Nachname, Name, Alter, bla bla bla, okay.
Ja, genau.
Und dann irgendwie technische Fähigkeiten oder was sind denn da drin für...
Ja genau, das, was der jeweilige Attribute. Scout dann an dem Tag gesehen hat, der trägt dann ein, was für einen Spieler gesehen hat, Ergebnis, erstmal so Randnotizen und dann, was an dem Spieler aufgefallen ist, je nachdem, also er arbeitet dann den Katalog ab und trägt dann halt ein, keine Ach, Ahnung, Passspiel, genau, Position, Passspiel gut, Athletik, da haben wir ganz viele Dinger und die sind dann alle hinterlegt. Aber vorher sind dann natürlich die Grunddaten, Alter, Adresse kriegt man wahrscheinlich schlecht raus, wenn man aufs Spiel guckt. Aber Vorname, Nachname, Verein, vielleicht Name des Trainers, Kontaktpersonen, so Sachen. Und dann ist es vielleicht so, dass ein Spieler so auffällt, dass man sagt, ey, den müssen wir uns zeitnah nochmal angucken.
Mhm.
Und dann kann man das dann vielleicht zum zweiten Spiel dann auch nochmal was anlegen und dann hat man den öfters gesehen und dann kann man nachvollziehen, okay, da war er besser, da war er nicht so gut, ist seine Leistung oft gut oder vielleicht schwanken die sehr und so, deswegen, dass das einfach eingepflegt ist, ja genau.
Okay,
super.
Hört sehr
spannend an, ja.
Und
hast du noch eine Frage dazu? Oder?
Dazu nicht. Okay. Hast du dazu was, weil sonst hätte ich was anderes noch gefragt?
Nö.
Naja, du hattest gesagt, das ist so das eine. Das andere ist, du hast jetzt deine Trainerlizenz gemacht, die A oder B?
B-Lizenz.
B-Lizenz, okay. Ist das, was du dir vorstellen kannst? Willst du da jetzt erstmal reinschnuppern? Oder?
Ja, Marcel und ich haben ja neben dem Fußball Marcel ist jetzt noch in der Endphase. Ich habe den Bachelor in Sport-Business-Management gemacht. Einfach weil wir uns so in der Sportbranche oder im Fußballgeschäft auch unsere Zukunft nach dem Fußball vorstellen können. Ich bin jetzt schon eher so in der Phase, dass ich sage, ich orientiere mich oder ich gucke da jetzt rein. Habe deswegen auch die Trainerlizenz gemacht, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann. Vielleicht auch irgendwie mit Jugendlichen da die Erfahrung mitzugeben, was ich selbst gelernt habe und welche ich gemacht habe, um da vielleicht den letzten Weg auch zum Profi zu machen. Genau, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Eigentlich wäre ich schon letztes Jahr fertig gewesen, aber Corona hat dann natürlich die Prüfungslehrgänge und so verschoben. Genau, aber ich denke, ich habe mich da breit aufgestellt, habe meinen Bachelor gemacht, die Trainerlizenz, jetzt mache ich noch eine Fortbildung zur Videoanalyse Scouting, auch nochmal an dieser Fernuni, um mich da einfach stetig fortzubilden und jetzt in der Praxis dazu meine Erfahrung zu sammeln im Trainerteam und im Scouting-Team.
Was ist das für eine Uni?
Das ist die EST-Hochschule in Düsseldorf. Da habe ich auch den Bachelor gemacht. Und da sind auch viele Sportler. Also der Henning Fritz vom Handball war da. Marco Höger hat, glaube ich, auch Videoanalyse Scouting da gemacht. Glaube ich, also da sind viele Sportler, die nebenher sich weiterbilden oder Abschlüsse machen.
Ah, okay. Und das ist dann, das geht jetzt so ein halbes Jahr, ja?
Die Fortbildung geht ein halbes Jahr.
Ja.
Und Bachelor geht ganz normal 3 oder 4 Jahre.
Genau. Ja, ja, okay, genau. Und kommen wir mal wieder
zur U28 zurück, Marcel.
Okay, ich stelle später weiter Fragen. Hast recht,
genau. Bleiben wir ein bisschen dabei. Was würdest du machen, wenn du gegen Ende deiner Karriere einen Verein wechselst und der Nico wird dann Trainer werden? Oder Nico, würdest du mich denn aufstellen?
Ne? Das ist die Frage. Naja, das... Das muss ich dann sehen, ne? Wenn dann die jungen Talente, die ich vielleicht jetzt schon gescoutet habe, besser sind.
Dann muss man den alten Champion
rausnehmen. Ja. Ne?
Oder was würdest du nur
beim Fünfer bei der Zehn von der Kante starten? Das ist eine Maschine.
Nee, sehr interessantes Thema, aber kommen wir nochmal kurz, worüber ich noch ein bisschen sprechen will. Das Spiel gegen Frankfurt ist jetzt ein bisschen kurz rübergekommen. Wie war das für dich, in der zweiten Halbzeit vor der Ost das 1-0 zu machen?
Ja, das könnt ihr euch sehr gut vorstellen. War bis jetzt, muss ich echt sagen, mit das größte Highlight, ne? Weil man einfach bei so einem wichtigen und auch besonderen Spiel, das ist ja wirklich, muss man sagen, ein Bonusspiel, aber wo keiner damit rechnet oder sehr wenige gerechnet haben, dass wir das schaffen. Ja, dann einfach das Tor zu schießen vor der Ostkurve noch, das ist halt noch, ja, was extra Besonderes, weil wenn man es auf der anderen Seite schießt, ich weiß nicht, hat man nicht diese Emotion vor der Kurve, das zu feiern mit den Fans, und deswegen, ja, einfach ein richtig geiles Gefühl, und wo man dann auch wirklich noch 1, 2, 3 Tage geflasht ist, muss man ehrlich zugeben.
Ja, geil, ja, so soll es eigentlich auch sein. Der Kopfball sah sehr schwierig aus. Also war jetzt kein klassischer Kopfball wie das 1-0 von Würzburg, sondern irgendwie den Drall mitgenommen im Hinterkopf. War das gewollt? Trainiert man sowas oder also drückt man da die Augen zu und schickt ein Gebet hinterher?
Ja, wir haben jetzt wirklich einige schon gesagt, dass es sehr akrobatisch aussah. Ja. Ich habe es auch direkt danach im Interview gesagt. Mir persönlich kam das in der Situation gar nicht so bewusst vor. Also ich wusste einfach, okay, ich kann zum Ball kommen, und habe dann einfach versucht, so wie es ging, zum Ball zu gehen und den Ball wirklich aufs lange Eck zu platzieren. Das ist dann halt auch genauso eingetreten, und ich habe erst danach im Video selbst gesehen, wie ich in der Luft stand, und dass es halt schon besonders aussah.
Ja.
Also Schnatti und ich, wir hatten das schon öfters so ausprobiert, hat auch in der Generalprobe gegen Gießen ähnlich geklappt. Da ja, war es genau dieselbe Position, nur nicht mit Rücklage. Von daher, ja, war es einfach geil, und es hat alles gepasst in dem Moment.
Das kann man definitiv so sagen. Wann habt ihr oder als Spieler während dem Spiel eigentlich gemerkt, okay, die sind eigentlich machbar? Also es war jetzt eigentlich nie so, klar, die hatten mehr Ballbesitz und etc. Ich weiß ja nicht, mit was für Erwartung man da ins Spiel geht. Man will wahrscheinlich erstmal defensiv gut stehen und alles, und das hat ja auch alles geklappt, aber wann kam irgendwie so, da ist heute was drin? Kommt es während dem Spiel? Hat man da Zeit?
Also es ist so, dass du versuchst erstmal die ersten 5 bis 10 Minuten da ins Spiel zu kommen mit den Basics, Zweikampfführung, gut stehen, eng, kompakt, den Gegner da gar nicht so ins Spiel kommen zu lassen, damit du selbst dann halt auch irgendwo an Stärke gewinnst und der Gegner irgendwo ein bisschen Respekt bekommt. Das ist halt sehr, sehr gut gelungen, und am Anfang sind wir eher ja hinterhergelaufen, haben aber gut verteidigt, die Räume gut dicht gemacht, und so im Laufe oder gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir dann ja auch sehr gute Umschaltmomente gehabt, dann auch den Freistoß vom Schnatti, und mir war eigentlich in der Halbzeit schon klar, dass wir das schaffen können, und da sind wir dann auch sehr selbstbewusst aus der Kabine raus, haben das auch nochmal angesprochen, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit da gar nichts mehr zu verlieren haben, im Gegenteil, also dass Frankfurt eher jetzt Respekt hat
und wir jetzt einfach mal forsch rausgehen und da jetzt Paroli bieten und dass wir dann mit dem Doppelschlag halt da echt denen wehtun oder wehgetan haben, war überragend. Wobei ich nach dem 2:0 zu allen Spielern bewusst gesagt habe, reißt euch zusammen. Vor zwei Jahren haben wir auch 2:0 geführt, deswegen jetzt erst recht. Weil wenn du dann wieder ein schnelles Gegentor fängst, kann es auch
wieder offen,
rasch in die andere Richtung gehen. Und da war aber, also die gesamte Mannschaft, da muss man echt den Hut vorziehen, sehr diszipliniert. Wir haben da echt rigoros verteidigt und klar, mit der gelb-roten Karte von Hinteregger war eigentlich dann
stimmt, ja.
Ja, das war dann schon so ein Ding, das war schon so ein Ding, wo man dann wusste, okay, also wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht mega dämlich sind, dann wird es heute klappen.
Okay. Aber ich finde, der Kostli war das, glaube ich, der hat das auch sehr gut gemacht. Das war eigentlich nur ein ganz kleiner Zupfer irgendwie.
Absolut clever, ja.
Der hätte auch weiterlaufen können.
Läuft da weiter, dann genau.
Aufs Tor allein zu, okay, aber das fand, also war ich auch.
Das war sehr clever.
Sehr clever und die Erfahrung hat er sich, genau, abgezockt, ist genau der richtige Ausdruck. Richtig, okay, schauen wir, ich glaube Ende August, 26., 28. wird gelost. Da darf die Frage nach dem Wunschgegner natürlich nicht fehlen für Runde 2.
Ja, grundsätzlich ein geiler Traditionsverein. Würde jetzt, wenn du mich konkret fragst nach einem Namen oder nach mehreren Namen, hätte ich jetzt gesagt, sowas wie der HSV oder Schalke, Nürnberg. Das sind für mich so, das sind für mich Gegner, die sind namhaft, sind aber auch an einem guten Tag irgendwo schlagbar. Bayern oder Dortmund, da muss man halt auch realistisch sein. Das sind dann halt. Ja, HSV ist noch drin. Bremen ist ja raus. Nee, aber Bayern oder Dortmund, da muss man ja auch irgendwo realistisch bleiben. Das sind dann einfach nochmal ganz andere Kaliber. Und wenn man im Pokal ist, dann sollte man auch schauen, dass man vielleicht dann nochmal eine Runde weiterkommt. Ist doch logisch.
Klar.
Wobei ich jetzt auch sage, wenn wir es Dortmund bekommen würden, dann würden wir es vorher auch nicht aufgeben. Also dann würden wir sagen, okay,
aber du hast schon recht,
dann sind die Chancen vielleicht nicht 20%, sondern 1%, aber die 1% sind vielleicht auch irgendwo
auf jeden
mit
Fall.
Ganz, ganz viel Glück drin.
Ja, warum nicht? Es gibt es ja immer. Also von dem her, genau. DFB-Pokal ist das eine. Wie schätzt du denn die dritte Liga ein in dieser Saison? Ja, das ist immer so ein bisschen, dritte Liga ist alles. Okay, was können wir uns ausrechnen als SV Waldhof Mannheim?
Ich denke, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft jetzt zusammen haben.
Brauchen wir noch jemand?
Glaube, grundsätzlich sage ich, sind wir gut aufgestellt. Wir hatten jetzt natürlich in vorderster Reihe eigentlich nur Domme vorne drin als Stürmer. Anthony Rotschen und Gillian Jurcha waren ja jetzt lange auch dann verletzt. Ich finde es halt immer ein bisschen heikel, nur mit einem Stürmer jetzt gefühlt in die Saison zu gehen, weil wenn dann was passiert, ist es immer ein bisschen schwer. Tendenziell könnte man da debattieren, ob da noch was gemacht werden müsste. Ansonsten, wenn alle gesund bleiben, sehe ich uns gut aufgestellt und für die Saison. Ich denke, die Liga an sich ist ein bisschen noch ausgeglichener als letzte Saison, weil einfach auch nicht nur vom Namen, auch von der Finanzstärke her schon Bretter auch rausgegangen sind mit Dynamo und Ingolstadt. Rostock kam für mich eher übers Kollektiv und über eine sehr einfache Taktik, aber das, wenn es erfolgreich ist, ist es super, von daher passt alles. Ja, deswegen denke ich, dass es noch ausgeglichener sein wird, dass es noch mehr auf Details ankommen wird. Und ich glaube, dass wir im Laufe der Saison dann auch ein Wörtchen mitreden können. Jetzt schauen wir mal, dass wir in die Punkte kommen. Das ist das Primäre, worum es jetzt geht. Und dann mal schauen. Aber wir sind ambitioniert, auf jeden Fall.
Das haben wir gehört, auf jeden Fall. Nico, wie geht's bei euch so los? Du hast gesagt, am Sonntag war das letzte Vorbereitungsspiel. Das war gegen wen und wie ging das aus?
Genau, wir hatten jetzt am Sonntag das letzte, die Generalprobe. Wir haben gegen Mutschelbach gespielt. Da war der
Bruder vom Nadir Mamiri, der Nauit, mit dem wir damals 2014, 15 hier beim Waldhof gespielt haben.
Der Bruder?
Genau.
Hat der, auch beim Waldhof gespielt?
Der Nauit Amiri. Genau.
Könnt ihr euch noch an das Spiel in Koblenz erinnern? Bei strömenden Regen.
Ja, Winterspiel da.
Ja. Da hast du ein Freistoß
da. Der, und der Nauit hat es 2-1 gemacht.
Oh, krass. Ja. Und das Spiel eigentlich genau. Nicht
aber. Ja. Also,
ich dachte, ihr seid das Waldhof-Archiv hier.
Das ist der Ivo, der ist der Ivo.
Ja, also wir haben da 1-0 gewonnen, hätten aber in der ersten Halbzeit auch. Ja, bei uns hapert es noch ein bisschen an der Chanceneffektivität, wie bei anderen Waldhof-Mannschaften manchmal vielleicht auch. Haben aber jetzt eigentlich eine gute Vorbereitung, auch von den Ergebnissen. Haben den einen oder anderen Oberligist auch geschlagen. Mhm. Und jetzt geht es nächsten Sonntag los. Oder jetzt am Sonntag. 15 Uhr, da spielen wir gegen Epping.
Zu Hause?
Zu Hause, genau. Deswegen kann ja vielleicht auch der ein oder andere Waldhof-Fan mal vorbeischauen. Erstes spielt ja am Samstag. Und da freuen wir uns auch alle drauf, war ja jetzt lang Corona-Pause in den unteren Ligen. Mhm. Ich hatte jetzt auch mein letztes Spiel in der Liga, war jetzt letztes Jahr im März, also ist jetzt auch schon ewig her. Ich habe jetzt bei der ersten Mal ausgeholfen im Pokal, das war dann mein erstes Pflichtspiel wieder. Und ich freue mich jetzt auch, wir hatten 9 Wochen Vorbereitung, also wir haben 3 Wochen gemacht, dann nochmal Pause kurz, 10 Tage und dann nochmal jetzt 5-6 Wochen. Deswegen freue ich mich, wenn es jetzt immer um Punkte geht und wieder ein bisschen Spannung drin ist. Genau.
Und wie sind so die Ambitionen?
Ja, also grundsätzlich wir haben eine wirklich richtig junge Mannschaft. Mhm. Da sind auch jetzt viele aus der U19 noch gekommen. Denk mal, der Altersschnitt liegt vielleicht bei 20, 21 maximal. Bin da mit 27 schon mit Abstand der Älteste. Dann haben wir noch einen mit 23 und der Patrick Hocker ist 22. Ich denke mal, dass die Ambitionen so sind, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen und auch können auch einen attraktiven Fußball spielen wollen. Denke auch, spielerisch sind wir meistens besser als die anderen Mannschaften. Aber wenn man vom Etat die anderen Mannschaften sieht, denke ich, dass es realistisch wäre, wenn man sagt, man möchte gut bei den Top 5 mitspielen und dann einfach gucken, ob man so einen Lauf mitnehmen kann. Wir haben jetzt zu Beginn auch Mannschaften, wo ich jetzt persönlich denke, da kann man sich was ausrechnen, wo man dann vielleicht Selbstvertrauen tankt und auch ein bisschen Schwung aufnimmt. Und dann denke ich, ist gerade in solchen Ligen alles möglich.
Und wer sind so die Favoriten in der Liga?
Wenn man jetzt vom Etat sieht, dann auf jeden Fall, also VfR Mannheim ist ja eigentlich irgendwie gefühlt immer, dass man sagt, die müssen aufsteigen. Letztes Jahr wurden sie auch nur Achter. War ja dann Abbruch, aber zu dem Zeitpunkt Achter. Mutschelbach und Spielberg waren ganz vorne. Da sind viele immer frühere KSC-Spieler und so. Wo dann eklig werden. Heddesheim ist immer ganz gut. Deswegen muss man da einfach schauen. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, die Jungs, die geben Gas, die können alle kicken. Das Einzige ist halt, dass wir oft zu viel Chancen liegen lassen und dann deshalb hatten wir die Erfahrung damals am Anfang, ne, wo wir beim Kenan eine ganz junge Mannschaft waren, da spielst du gut und bist am Drücker und dann kriegst du gefühlt einen Konter, weil du einmal naiv warst oder ein Eckballtor und dann verlierst du oder spielst unentschieden, lässt die Punkte liegen, das ist halt immer ärgerlich und da gucke ich, dass ich vielleicht als Älterer da schon von vornherein das unterbinde und sage, ey, wir müssen da so einen Killerinstinkt haben, wenn wir schon schön spielen, dann auch die Tore machen und dann auch die Punkte sammeln. Dann denke ich, dass wir eine gute Rolle spielen können.
Okay, hört sich aber interessant an. Heddesheim, VfR Mannheim. Ist Weinheim in der Liga bei euch?
Weinheim ist noch in der Liga, gibt's genau.
Ja, einige Derbys sozusagen.
Ja, gibt attraktive so Spieler. Sieht, ja. Ich habe jetzt schon gesehen, VfR Mannheim, ich weiß gar nicht, ob 7., 8., 9. Spieltag irgendwie, ist aber wahrscheinlich an einem Freitagabend, wo die erste dann auch erst samstags, glaube ich, Saarbrücken hat. Wo man sagt, freitagsabends beim VfR vielleicht ein Topspiel.
Kann man durchaus
kann man auch vielleicht mal vorbeigehen, auf ein Bier vorbeischauen.
Ja, wäre eigentlich eine coole, coole Aktion. Vielleicht sollte man da mal.
Ja. Können wir da mal in der Fanszene oder intern bei uns mal. Weil, wie gesagt, interessante Mannschaften sind auf jeden Fall dabei in der Liga, die wir zum Teil auch von vor 10, 15 Jahren aus der Oberliga kennen.
King und Mannheim. Stimmt, stimmt.
Und ja. Deswegen, ja.
Ist, ja. Neckar-Elz ist noch drin, da haben wir noch Regionalliga gespielt. Also, oder Spielberg, da waren wir auch noch, die waren ja, auch in der Regionalliga, haben im Wildpark damals gespielt. Ja,
ja stimmt, Neckar-Elz war ja da mit dem Hannover da in der 95, ach Gott, war da ein Wetter.
Ja, das war mal ein geiles Spiel. Da
nee. War das da, wo der Dino so ausgerastet ist?
Genau,
ja. Dino ist ausgerastet, ja, das war das.
Ja. Das war geil, ja.
Das ist interessant. Was schätzt du ein, macht dir mehr Spaß? Also immer noch dieses Fußballspielen oder dann doch dieses Scouting, Trainer oder sagst du, wow, ich bin da auf beides so hot drauf? Kann man das überhaupt sagen?
Gute Frage. Also das Scouting macht mir auch Spaß, aber grundsätzlich macht es mir mehr Spaß, noch selbst zu kicken. Mhm. Aber mir macht auch unheimlich die Arbeit mit jungen Spielern Spaß, denen was beizubringen. Ich habe jetzt schon, als ich noch selbst beim Waldhof gespielt habe, habe ich in Käfertal, wo wir wohnen, habe ich Techniktraining gegeben bei den ganz Kleinen und habe denen was beigebracht. Und da habe ich schon so ein bisschen in der Jugend oder habe ich den Gefallen daran gefunden, in der Jugend mit den Kids zu arbeiten oder mit Talenten. Und auch jetzt unseren Spielern dann den einen oder anderen Tipp zu geben, was beizubringen, das macht mir auch unheimlich Spaß und das kann ich mir auch sehr gut für die Zukunft vorstellen. Ich sehe mich dann eher auf dem Platz, vielleicht als Trainer, als irgendwo oder als Scout würde ich dann eher präferieren, als Trainer zu arbeiten.
Okay.
Also wobei man sich vielleicht nicht immer aussuchen kann, muss man ja auch sagen. Das, was sich dann in der jetzigen Zeit anbietet, muss man dann vielleicht auch machen. Aber wenn Sie jetzt vom Wunschdenken her, würde ich das eher einen Tick präferieren.
Okay, wie sieht denn konkret gesprochen in deinem Alltag dann aus, wenn man von Talentförderung spricht? Also ist das, dass man einen Spieler hat und sagt, okay, klar, der hat Talent, wie fördert man den? Also ist das Einzeltraining, ist es innerhalb der Mannschaft, ist es nach dem Training, also Mannschaftstraining, nach dem Training? Werden da auch neben den fußballischen Sachen auch persönliche Sachen irgendwie mitgegeben? Also wie sieht das konkret in deinem Alltag dann mal aus?
Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Spielertyp an. Viele sind ja auch schon intrinsisch motiviert, dass sie sagen, oder dass sie nach dem Training für sich schon was arbeiten. Mhm. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, das ist in den anderen Sportarten sehr extrem, gerade in den USA, was jetzt im Fußball auch kommt, so also mit Individualtrainern oder Angriffstrainer, Vedat Ibisevic ist ja bei Hertha jetzt Angriffstrainer, dann bei Gladbach ist der Zickler, gell, ist Angriffstrainer. Sowas kommt ja jetzt immer mehr und auch in den, auch in den Jugendmannschaften. Wo ich sage, positionsspezifisch kann man da schon sehr, sehr viel arbeiten, dass man dann vielleicht einfach nochmal ein paar Stunden in der Woche investiert und vielleicht als Außenverteidiger viele Flanken macht, erster Kontakt, Pässe in die Tiefe oder als Innenverteidiger Sechser, Verlagerung, dass man da einfach nochmal so die Automatismen reinkriegt, die Routine und das oder als Stürmer. Ich sage immer, wenn man im Training oder unter der Woche gefühlt schon 100 Tore gemacht hat oder 100 Abschlüsse hatte, dann brauchst du im Spiel halt auch nur die eine Chance vielleicht und hast es drin und brauchst nicht die zweite, dritte, wo du dann vielleicht gar nicht kriegst. Und ich finde, da kannst du viel arbeiten. Im mentalen Bereich kannst du sehr, sehr viel rausholen. Das wird ja auch sehr unterschätzt. Deswegen gibt ja in den Nachwuchsleistungszentren jetzt auch immer Sportpsychologen. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben vom DFB.
Das brauchen wir ja dann auch, ne?
Das, wenn der Waldhof vom DFB lizenziert wird, braucht man das auch, genau.
An was liegt denn das? Warum ist denn das jetzt immer noch nicht so?
Gut, das war wegen Corona, dass der DFB da gar nichts... Die bewerten das ja dann auch im Trainingsbetrieb und wenn kein Trainingsbetrieb da ist, können sie ja auch nichts bewerten. Deswegen konnte jetzt da noch keine Lizenz vergeben werden. Aber das ist ja die ganze Zeit jetzt offen und ich denke, wenn das jetzt Corona zulässt, wird das jetzt auch in absehbarer Zeit dann in Angriff genommen. Also das ist mein Kenntnisstand.
Okay, also gibt es keinen.
Also eine Absage oder so gab es nicht.
Ich glaub, das wurde
das war jetzt einfach, weil der DFB, glaube ich, auch einen Reisestopp oder so wegen Corona hatte. Keine 50 Ahnung.
50 Kilometer, ja. Genau. Das hat er, glaube ich, irgendwie auch sowas, bei der Fanshop eröffnet. Ja. Wurde ja erwähnt. Dass
was ist ein Reisestopp?
Ja, die dürfen nicht weiter als 50 Kilometer weiter reisen, aber EM und sowas natürlich ausgenommen.
Ja.
Aha.
Und aber da gut, nur, wenn eh kein Trainingsbetrieb war, können sie ja auch das nicht bewerten. Ja,
die andere Geschichte.
Deswegen ja, halt steht das noch offen, aber der Waldhof müsste das dann auch haben, genau. Ansonsten okay. In den jungen Altern, Altersklassen, viel im technisch-koordinativen Bereich, das ist mit das Wichtigste, also das da in der Jugendförderung, dass die das drauf haben, genau.
Okay. Ja. Was für ein Individualtraining braucht Cello?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage.
Weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, meinst du jetzt, oder was?
Der bringt einfach alles mit. Ne? Bis der keine Bundesliga spielt, ist eigentlich ein Witz. Ne?
Lief unglücklich mit den ganzen Verletzungen.
Gib ihm 2 Jahre, dann ist er auch... Ja, okay, schauen wir mal. Ja.
Gib uns 2 Jahre im Waldhof, oder?
Ja, das wolltest du sagen. Genau.
Apropos, bleiben wir gleich mal bei unseren 2 Jahre. Dein Vertrag läuft aus, oder? Ende der Saison. Habe ich das richtig im Kopf?
Da müssen Sie meinen Berater fragen.
Nee, okay, Nico. Der sitzt ja direkt neben dran.
Ja, nee, der läuft aus.
Okay, ich vermute mal, du hast schon Bock, aber klar, darfst jetzt auch nicht zu viel sagen und würdest gerne hier weitermachen und habe ich das so gut zusammengefasst?
Das übliche Blabla. Ja, ich weiß, was ich hier an dem Verein habe.
Ja.
Ich brauche niemandem sagen, wie sehr ich mich hier wohlfühle und wie gerne ich für den Waldhof spiele und von daher, wie gesagt, ich ist jetzt noch relativ früh in der Saison. Aber natürlich kann man sich das vorstellen, 100%.
Aber das wird irgendwie, finde ich, immer gesagt, es ist so früh in der Saison. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum soll man so ewig warten? Also ich meine, ich verstehe es schon seit Jahren nicht, dass wir immer unsere besten Spieler kostenlos, also ablösefrei verlieren. Gibt es denn schon irgendwie sowas wie so eine gewisse Gesprächsbereitschaft von Seiten des Vereins? Gibt's da schon irgendwie, ist da schon mal was angedacht, Herr Berater?
Erstens bin ich nicht der Berater, sondern der Bruder und beim Waldhof verstehen wir, glaube ich, uns mit allen, deswegen können wir das auch selbst machen. Aber zum Beispiel letztes Jahr hast du doch gleich am Anfang der Saison verlängert, ne? Frühzeitig. Genau. Deswegen hat er das ja letztes Jahr. Gesprächsbereit ist man, glaube ich, dann auch immer jetzt, auch jetzt. Deswegen ist da, glaube ich, jetzt auch, also vom Verein kam jetzt, glaube ich, noch keiner, also bei mir nicht. Aber ich denke jetzt nicht, dass es ein Problem wäre, da zu reden.
Nee, aber dass es für euch kein Problem ist oder für dich kein Problem ist, ja. Aber
ich denke mal, für den Verein ist es auch kein Problem.
Okay.
Aber.
Okay, macht man halt.
Vielleicht passiert es ja morgen, keine Ahnung.
Ist ja noch ein bisschen, ja, genau.
Man weiß nicht.
Sagen die anderen Spieler immer, wenn man da fragt, mit uns hat noch niemand gesprochen, so irgendwie, aber ich denke, das wird noch passieren bei dir.
Was anderes, kanntet ihr eigentlich, das ist nämlich auch eine Frage, genau, auch wieder von extrem dicker Oberarm, kennt ihr Niklas Sommer, kanntet ihr Niklas Sommer, bevor er nach Mannheim kommt? Das ist natürlich so gerade ein bisschen das gute Thema. Frage. Und wenn ja, wegen seiner Internetpräsenz oder als Fußballer?
Tatsächlich als Fußballer. Nico und ich, wir sind nicht so extrem unterwegs in Twitch und in der Zockerszene. Deswegen kann ich mich noch an unser Spiel in Großaspach erinnern, als wir 3-0 gewonnen haben in der dritten Liga.
Da hat er gespielt?
Da hat er rechts außen gespielt.
Ah. Ja.
Und das war so der letzte Kontakt, glaube ich, wo man aufeinander getroffen ist. Danach ist er, glaube ich, in die Slowakei dann, nach dem Jahr auch. Deswegen, ja, vom Fußball und dass er das dann auch mit Twitch macht und da so populär ist bei den Kiddies, ist mir dann auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Aber ist ja für den Waldhof grundsätzlich, erstmal für ihn eine super Sache und zweitens auch für den Waldhof, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass man da auch in so einer Zielgruppe auch überregional irgendwo an Gewicht gewinnt.
Hey, es ist einfach krass, weil mittlerweile sieht man halt, gibt es, was weiß ich, wie viele Kommentare unter YouTube-Videos und so weiter, wo man vorher wirklich so Waldhof gegen, was weiß ich, Dortmund 2, hast halt deine 25 Kommentare, jetzt hast halt 500 irgendwas Kommentare und alle gehen über einen Willi. Okay, aber naja, müssen wir mal holen. Ich glaube, nächstes Mal kommt wohl der Glöckner, Patrick. Vielleicht
nächsten Monat, genau.
Nächsten Monat.
Kann man eigentlich als Studiogast auch die Fragensteller eine Frage stellen? Also
ja, also uns?
Nee,
also einen dicken Oberarm.
Ob der auch wirklich einen dicken Oberarm hat, das wollte ich wissen.
Da wir nicht wissen, wer das ist.
Wir wissen nicht, wer das ist, aber er kann uns gerne ein Bild von seinem Oberarm
schicken. Das wäre jetzt geil. Das soll er unter Facebook kommentieren und dann können wir ja gleich gucken.
Genau, machen wir mal. Bizeps-Vergleich. Genau. Er hat auch irgendwas mit Bizeps noch eine Frage gehabt, aber irgendwie.
Ich glaube nicht,
ne? Ja, da, irgendwas war da.
Ah, genau, da bleiben wir gerade mal bei dem. Wart ihr schon im neuen Waldhof-Shop?
Ich war jetzt gerade gestern da, musste für einen Freund ein Trikot holen von Marcel.
Tränen in den Augen gehabt oder ging auch so?
Tränen in den Augen, warum?
Naja, war nur ein Spaß.
Schon groß, ja. Also hat mich ein bisschen überwältigt. Keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also hat mich natürlich umgehauen, wie groß es ist und es sieht auch gut aus. Aber ich kenne jetzt keinen Drittligist, der das hat, so deswegen hat es mich so überwältigt. Deswegen.
Ja, ich glaube,
aber es ist natürlich ein cooler Standort, muss man sagen. So direkt in der Stadt die Präsenz und muss man schon sagen, ist cool geworden.
Ja, ich glaube, laut Markus Komp hat nur Bayern einen größeren Fanshop. Als wie hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht.
Also ich denke einfach, dass es auch ein Statement ist, ne? Dass man sich da als Verein ein Stück weit positionieren will und einfach auch sagt, okay, wir, wenn man ambitioniert ist, auf allen Ebenen, klar, Kader, hat man jetzt gemerkt, mit den Verstärkungen und ringsherum, ich meine, wir haben jetzt auch den Platz, den Trainingsplatz wurde ja auch übernommen quasi, dass man da eigenverantwortlich den betreiben kann. Das sind alles so Schritte in Richtung Professionalisierung, die jetzt in allen Bereichen des Vereins da so vonstatten gehen. Von daher finde ich das ein gutes Zeichen und ist auf jeden Fall, wie Nico gesagt hat, eine Hausnummer. Und ich glaube, der Waldhof braucht sich halt einfach auch nicht verstecken.
Das hoffen wir auf jeden Fall.
Gar kein Fall, ja.
Ich würde gerne noch mal, Nico, bevor wir auf die Afghanistan-Politik eingehen, die du vorhin schon besprochen hast. Nee, Quatsch. Was ich mal fragen wollte, wie ist es denn heutzutage, Profi zu werden? Ich meine, irgendwie was, wie kann man sich das so einstellen? Du beobachtest sie ja auch jetzt, die Jungs. Wie sehr muss man sozusagen seinem Leben, dem Fußball, dem Sport dann sozusagen widmen? Was für Einschränkungen hat man und so weiter und so fort? Erzähl doch mal vielleicht erstmal bei dir oder bei euch.
Ich denke, grundsätzlich muss man da schon mittlerweile ziemlich viel opfern, weiß ich jetzt nicht, ob man opfern sagen soll, aber mitbringen oder auf Dinge auch verzichten können. Viele machen es ja dann auch gerne, weil sie einfach ein Ziel vor Augen haben. Ich kann nur von uns damals erzählen, wir waren damals dann in der Akademie von Hoffenheim und von Mainz. Dann war es wirklich so, wenn man dann noch, oder die Akademien achten ja auch auf die schulischen Leistungen von den Talenten, das ist denen auch immer ganz wichtig. Und dann war es für uns auch so, dass wir mit G8 Gymnasium dann gefühlt aus der Schule kamen, direkt ins Training und dann erst abends um 10 zu Hause und so ging das die ganze Woche und dann Jugendbundesliga spielt man dann noch auswärts irgendwo in München oder Unterhaching oder keine Ahnung wo, mit Übernachtung und dann geht's wieder los. Das ist schon ziemlich viel. Dann hat man wahrscheinlich noch Vormittagseinheiten. Da wird schon sehr viel verlangt von jungen Spielern. Und ansonsten jetzt im Profitum ist halt brutal athletisch geworden. Auch die dritte Liga, da muss man dann sich gesund ernähren. Also zu oft McDonald's oder so, das geht dann auch nicht mehr. Das fliegt einem dann um die Ohren mit der Muskulatur oder so.
Wie merkt man das? Ist man dann einfach... Also
man merkt ja... Das merkt ja eigentlich, glaube ich, jeder, dass wenn man sich...
ich mache halt nicht so viel Sport, dass ich es dann merken würde.
Ja, aber auch, ich denke auch im Alltag, wenn man sich gesund ernährt, fühlt man sich einfach vitaler und fitter ne? Genau, man ist wacher und nicht so schlapp. Und das merkt man halt auf dem Platz dann extrem, wenn man dann jetzt ein blödes oder einfaches Beispiel, aber wenn man jetzt vorm Spiel dann irgendwie einen hellen Kuchen oder helle Nudeln oder so isst, gehen dann halt irgendwann nach der 50., 60. die Muskeln zu, oder dann hat man keine Kraft mehr. Klar, die Speicher sind dann leer. Mhm. Und wenn man sich da professionell ernährt und oder so, dass man Leistung bringen kann und dann die Vollkornnudeln oder was es da jetzt alles gibt, in sich reinhaut, dann hat man halt länger Energie. Und das ist halt dann auch der Unterschied, gerade in der dritten Liga, die brutal athletisch und ausgeglichen ist, kann ich in der 80. nochmal den Sprint ziehen, kann der Gegenspieler vielleicht der bessere Kicker sein, aber wenn er nicht mehr mithalten kann, bin ich vorm Tor und schieße das Tor rein. Und das ist halt dann auch der Unterschied. Und das, dadurch, dass der Fußball so athletisch geworden ist, muss man halt als Fußballer mittlerweile auch da diszipliniert sein, dass man sagt, okay, nicht nur nicht feiern gehen, sondern dann auch viel Wasser trinken, sich gesund ernähren, viel schlafen, dass man da einfach dann den hohen Ansprüchen gerecht werden kann.
Hm, ja. Okay. Also okay, wann ist so die Dinge auch, auf die ihr verzichten musstet? Also ihr wart dann einfach nicht feiern oder nur wenig feiern?
Ja, also Marcel und ich waren in der Jugendzeit so mit 17, 18, wo unsere engsten Freunde in die Clubs sind und gefühlt Donnerstag, Freitag und Samstag feiern waren, waren wir halt gar nicht unterwegs. Und da war dann immer so am Wochenende wichtiges Spiel und ich möchte mich zeigen. Und dann war es eigentlich eher gemütlich auf der Couch einen Film schauen oder so. Und das hat man dann irgendwann, wenn es ging, mal nachgeholt oder man ist dann auch mal feiern gegangen, aber es war dann gefühlt alle zwei Monate mal einmal. Und das ist dann halt einfach so.
Wie seht ihr generell oder Cello auch du, wie steckt der Körper das weg? Du hast jetzt relativ wenig Spiele, also im Liga-Vergleich natürlich mehr, aber da gab es jetzt ein paar Beispiele, die ich so mitbekommen habe mit Olympia etc. Ich glaube, es waren brasilianischer und spanischer Spieler, die bis zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres schon an die 80 Pflichtspiele hatten. Ist das nicht eine Entwicklung, wo man sagen kann, das geht irgendwie in die falsche Richtung, oder ist es durch Training, Ernährung, was du jetzt auch alles gesagt hast, eigentlich möglich, den Körper darauf anzupassen, oder wird da schon irgendwie eine Grenze überschritten? Was sind deine Einschätzung?
Ich glaube, in der Spitze, gerade bei diesen Extrembeispielen, ich glaube, Pedro war es, ich weiß es gar nicht mehr, ein Spieler von
Barcelona. Oder Olmo, oder? Von der,
ja, der auch einer von Barcelona war es, genau. Der dann auch für Spanien bei Olympia gespielt hat. Und, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, da ist dann auch irgendwo eine Grenze überschritten. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film von Steven Gerrard gesehen habt, Make Us Dream. Okay. Da hat er auch gesagt, dass er am Ende wirklich nur noch zusammengeflickt war, nur noch mit Schmerzmitteln gespielt hat und einfach komplett am Ende war. Und das sind einfach, ich finde, grundsätzlich einfach auch zu viele Wettbewerbe mittlerweile. Das ist der Fußball als Konsumgut wird einfach ausgepresst wie eine Zitrone. Mhm. Immer mehr, Hauptsache alle zwei Tage ist irgendein Spiel. Mhm. Und deswegen für die Spieler, die dann bei der Nationalmannschaft sind, dann die Nations League noch spielen, Confed Cup etc., alle Wettbewerbe, die noch dazu.
Ja. Also, glaube ich, auch irgendwie Conference Cup oder irgendwas.
Jetzt gibt es ja noch die Conference League, genau, wo so Union Berlin dann noch dazu.
Genau, irgendwas ganz Neues.
Also, ja, das ist dann einfach irgendwo. Vielleicht gibt es ja mal eine internationale Liga oder für die Drittligisten. Ja, auch mal international.
Barackler Cup.
Ja, nee, wir haben ja jetzt nicht. Wir haben ja noch. Wenn wir ins Endspiel kommen,
früher gab es den
Pokal, können wir auch als Drittligist europäisch spielen.
Oh, ja.
Ist das noch so, dass wenn du ins Finale kommst vom DFB-Pokal, das ist ja dann Euroleague?
Geil.
Ja.
Locker.
Da haben wir schon das Ziel. Nee, also deswegen, ich finde, da ist schon ein Bogen überspannt. Ich kann jetzt ein Beispiel bei uns nennen. Letzte Saison, wo wir im Januar 7 Spiele in 20 Tagen hatten. Vier Auswärtsspiele in Folge, wo man schon davor wirklich so das Gefühl hatte, okay, das kann ganz böse enden, weil wir auch nur mit 14, 15 Mann zu dem Zeitpunkt planen konnten. Da musste jeder wirklich über seine Grenzen spielen und das Fantastische war, dass wir einfach 2,1 Punkte in dieser Zeit geholt haben, ne? Und auch bei den 4 Auswärtsspielen in Folge, man war nur im Bus, Hotelspiel, das war der Rhythmus. Und da war man danach auch fertig, also fix und fertig.
Mhm. Auf jeden Fall, ich finde, es war ein schönes Statement, dass wir vielleicht ein bisschen eher zurück zu den Wurzeln kommen, vielleicht Mal schauen, wer sich das hier anhört. Ich bedanke mich, wir sind leider schon fertig. Wie gesagt, Nico wollte noch auf die Bundestagswahl und was er sich alles eingehen, das machen wir dann nächstes Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall an euch beide, dass ihr dabei wart. Danke Nico, danke Cello.
Gar kein Thema, sehr gerne.
Kurzer Hinweis noch oder Wiederholung. Samstag in Köln und Sonntag die zweite Mannschaft. 15 Uhr gegen VfB Eppingen als Reminder.
So, euch auch einen schönen guten Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und heute am Mikrofon war der Nennert.
Und der Paul.
Das ist der Geil. Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich bring's euch.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.